HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Im Hessischen Landtag wurde am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde heftig diskutiert, und zwar über das geplante Landesaufnahmeprogramm der schwarz-grünen Landesregierung für 1000 Afghanen. Hintergrund ist folgender: Vergangenes Jahr sind die internationalen Truppen aus Afghanistan abgezogen. Seitdem, wird berichtet, hat sich die Lebenssituation der Afghanen unter den Taliban extrem verschlechtert. Ihnen will Hessen helfen. Doch was Hessen da plant, ist den einen zu wenig und den anderen zu viel, berichtet Heidi Radwilas aus Wiesbaden.
Viele Geflüchtete aus der Ukraine, wieder mehr Migration aus dem Nahen und Mittleren Osten, Energiekrise, drohende Rezession und jetzt auch noch ein Landesaufnahmeprogramm für 1000 Afghanen. Volker Richter von der AfD klagt an.
Inmitten der wohl tiefsten wirtschaftlichen Krise, die wir je erlebt haben seit dem Zweiten Weltkrieg, kommt eine hessische Landesregierung um die Ecke gebogen und zieht bunte Lollis aus dem Ärmel und, nehmen Sie es mir ruhig übel, wenn ich es sage, verhöhnt damit regelrecht die heimische Bevölkerung.
Die AfD-Fraktion fordert deshalb in Hessen einen sofortigen Aufnahmestopp für Migranten. Markus Bocklet von den Grünen betont hingegen:
Wir wissen, dass es keine einfache Situation ist. Und dennoch finde ich, auch in Krisenzeiten bewahrheitet sich, dass wir auch dann noch zu unseren Werten stehen. Wir haben übernommen in der Verfassung das Recht auf Asyl. Wir haben die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben als Land, in dem wir klar festgelegt haben, Menschen aus Kriegsgebieten, Bürgerkriegsgebieten werden wir helfen, auch in unserem Land Schutz und Betreuung zugutekommen zu lassen.
Und an die Adresse der AfD sagt er:
Wenn Sie das mit Füßen treten, ist ein gutes Signal dafür, welche Werte Sie vertreten. Sie vertreten nicht die Werte dieser Republik.
Das Landesaufnahmeprogramm ist ein Wunsch der Grünen. Teile der CDU gehen es wohl eher zähneknirschend mit. Auch deshalb musste beim geplanten Landesprogramm ein Kompromiss gefunden werden. 1000 Afghanen dürfen kommen, die nicht straffällig geworden sind und in Hessen Verwandte haben, die weitgehend für sie zahlen können. SPD, FDP und Linke im Landtag sind damit nicht zufrieden. Sie betonen, sie hätten bereits vergangenes Jahr ein solches Aufnahmeprogramm gefordert. Denn nach dem Abzug der internationalen Truppen habe sich die Situation in Afghanistan verschärft, sagt Heike Hofmann von der SPD.
Tagtäglich finden dort Tausende von Menschenrechtsverletzungen statt. Menschen werden umgebracht, gefoltert. Vor allen Dingen Frauen werden erniedrigt, vergewaltigt und das Taliban-Regime wütet dort. Das Land selbst steht vor einem wirtschaftlichen Kollaps. Die Ernährungssicherheit ist für fast alle dort nicht gesichert.
Grundsätzlich begrüßt die SPD deshalb das Programm, genau wie die Linke. Die Linke stört sich jedoch daran, dass eine Obergrenze von 1000 Afghanen eingezogen wurde. Auch für Yanki Pürsün von der FDP greift das Programm zu kurz.
Denn es richtet sich nur an Geflüchtete aus Afghanistan, die hier in Hessen Verwandte haben. Doch was ist mit den vielen afghanischen Ortskräften und ihren Familien und denen, die keinen Bezug zu Hessen haben?
Auch ihnen sei man verpflichtet, meinen FDP, SPD und die Linke.
Debatte im Hessischen Landtag am Donnerstag über die Aufnahme von Afghanen in Hessen, berichtet hat unsere Reporterin Heidi Radwilas. Sie werden bedrängt, getreten und behindert. Polizeikräfte, aber auch Retter bei Unfällen kennen das Problem. Innenminister Peter Beuth hat für mehr Rückendeckung für die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten geworben. Übergriffe müssten noch schärfer verfolgt werden, forderte der CDU-Politiker im Landtag. Vor der Tür waren Hilfskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst aufgezogen, aber auch Polizeikräfte, um auf das Problem in der Bevölkerung aufmerksam zu machen. Aus Wiesbaden berichtet Andreas Meyer-Feist.
Polizeikommissar Oliver Amelang, 27 Jahre alt, mag seinen Beruf. Und er weiß, dass viele, mit denen er zu tun hat, die Polizei nicht mögen.
Wir werden ja meistens zu Situationen gerufen, wo die Polizei und die Präsenz ja nicht unbedingt erwünscht ist.
Da hört er dann viel, was trotzdem nicht so einfach an ihm abperlt.
Verpisst euch, einfach respektlos, vor allem auf den Boden spucken. Und dabei hat man noch gar nicht das Gespräch eröffnet. Und das ist was, was einen dann schon irgendwie, ja, Fragen aufwirft, warum ist das jetzt so? Ja, das sind mittlerweile halt schon viele Einsätze, in denen das so läuft.
Es geht auch um verbale Übergriffe, nicht nur um Prügel oder dass Beamte gebissen werden. Passiert so etwas, sprechen sie dann erstmal mit Kolleginnen und Kollegen.
Und verarbeiten das so ein bisschen, aber auf der anderen Seite sind es dann halt auch eben die Bürgerinnen und Bürger, die auch Wertschätzung gegenüber uns bringen und unsere Arbeit. Und das ist das, was einen eigentlich bei Laune hält und ja, das Ganze wieder so ein bisschen neutralisiert.
Rückendeckung aus der Bevölkerung gut, aber längst nicht genug, findet Innenminister Peter Beuth. Im Bundesrat hatte er vor Jahren eine Strafverschärfung durchgesetzt. Wer Einsatzkräfte beleidigt, bedroht, behindert oder schlägt, kann für 3 Monate in den Knast wandern. Vor Gericht sieht das aber oft ganz anders aus.
Das führt über die Systematik des Strafgesetzbuches dazu, dass es dann am Ende doch nur eine Geldstrafe wird. Und wir brauchen eine Anhebung auf ein halbes Jahr. Das ist meine Forderung. Wir müssen dort noch härter bestrafen.
Allein bei der Polizei seien im vergangenen Jahr knapp 5000 Beamte Opfer von verbalen und körperlichen Übergriffen geworden. 20% mehr als im Jahr davor. Auch im Landtag wurde heute über das Problem debattiert. Der SPD-Innenexperte Rüdiger Hohlschuh kritisierte zu lange Verfahren.
Zwischen der Anzeige und der Verurteilung vergeht ein viel zu großer Zeitraum.
Dirk Gaff von der AfD forderte einen besseren Schutz durch höhere Strafen.
Wieso müssen Einsatzkräfte in Hessen und in Deutschland mittlerweile eine Standardausrüstung tragen, die an eine fast kriegstaugliche Kampfmontur erinnert?
Stefan Müller von der FDP sprach sich für eine bessere Nachsorge aus.
Dass jemand, der angegriffen wird, direkt betreut wird, dass es eben zur Anzeige kommt, dass er beraten wird.
Als Symbol der Solidarität mit den Einsatzkräften steht die Schutzschleife in den Farben Blau, Rot und Weiß, für die heute besonders geworben wird. Thorsten Felstehausen von den Linken ist das nicht genug.
Klatschen alleine reicht nicht. Vernünftig wären bessere Arbeitsbedingungen statt Schutzschleifen.
Nicht nur die Polizei kennt das Problem der vermehrten Gewalt gegen Beamte. Der Präsident des Feuerwehrverbandes Norbert Fischer erinnert an einen Fall im September in Rüdesheim.
Als bei einer Reanimation eben die Einsatzkräfte den Einsatzort abdecken wollten, Bürgerinnen und Bürger die Einsatzkräfte behindert haben, auf Feuerwehrautos geklettert sind und dann leider auch Einsatzkräfte geschlagen haben.
Ob durch härtere Strafen oder durch mehr Respekt. Die Helfer wünschen sich, dass so etwas nicht mehr vorkommt.
Das war ein Bericht von Andreas Meyer-Feist aus Wiesbaden. Die Folgen der Corona-Pandemie, die sind ja nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich, aber sie werden nach und nach deutlicher. Die Lockdowns, die Unsicherheit, das Abstandhalten haben Spuren hinterlassen. Zu diesem Ergebnis kommt jetzt auch der neue hessische Kinder- und Jugendreport der Krankenkasse DAK. Denn der zeigt, es sind zuletzt deutlich mehr Kinder und Jugendliche wegen Depressionen und Essstörungen behandelt worden als vor der Corona-Pandemie. Anna Vogel.
Erschreckend, so beschreibt Britta Dalloff als Leiterin der Landesvertretung der DAK in Hessen die Ergebnisse des aktuellen Kinder- und Jugendreports. Dalloff sagt klar, den Kindern und Jugendlichen in Hessen geht es nicht gut.
Unsere Studie zeigt einen sprunghaften Anstieg der Essstörungen bei jungen Mädchen. Da haben wir die Daten von der Vor-Corona-Zeit 2019 verglichen mit den Daten in der Corona-Zeit, also bis Ende 2021. Und die Häufigkeit an Essstörungen ist um fast 60% gestiegen.
Es sind im Vergleich zu vor Corona also 60% mehr Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren zum ersten Mal wegen Essstörungen behandelt worden. Das Ergebnis aus der Studie, für die Daten von rund 86.000 hessischen Kindern und Jugendlichen analysiert wurden, überrascht den Kinderarzt Ralf Möbus kein bisschen. Er berichtet aus seiner Praxis in Bad Homburg.
Wir betreuen wesentlich mehr Mädchen mit der Essstörung der Anorexie, als wir das vor der Pandemie getan haben. Die auch zum Teil sehr, sehr schwer und sehr ausgeprägt sind. Zusätzlich ist es natürlich besonders schwierig, die Kinder dann in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychotherapie oder der Kinder- und Jugendpsychiatrie unterzubringen, weil auch die Kolleginnen dort vor Ort schon überlastet waren.
Kinderarzt Ralf Möbus als Vorsitzender des Landesberufsverbands der Kinderärzte in Hessen sieht dafür mehrere Gründe.
Kinder waren ja zum Teil sehr alleine gelassen in der Pandemiezeit. Die Kinder hatten Zeit, sich auch im Internet mit anderen auszutauschen. Es gibt unsägliche Foren, auf denen sich auch sogenannte Coaches anbieten, um die Kinder und Jugendlichen, die von der Anorexie betroffen sind, weiter noch in die Anorexie zu treiben.
Der Kinder- und Jugendreport der DAK Hessen zeigt, neben Essstörungen wurde auch häufiger die Diagnose Depression bei Kindern und Jugendlichen gestellt. Bei den unter 14-jährigen Mädchen waren es ein Drittel mehr Neuerkrankte als vor der Corona-Zeit. Und es wurden auch rund 50% mehr Antidepressiva an junge Mädchen verabreicht. Bei den Jungen dagegen wurde sogar seltener eine Depression diagnostiziert. Das bringt auch Kinderarzt Ralf Möbus zum Nachdenken. Seine Überlegung?
Wenn wir nur nach Depressionen gucken, gucken wir vielleicht nicht dorthin, wo die Jungs auffällig sind, im Sinn von sozialer Auffälligkeiten, oppositionellem Verhalten, einem anderen Rückzugsverhalten oder gar einem Suchtverhalten, was Medienkonsum angeht oder aber auch Substanzabusus. Vielleicht haben wir da nicht genau hingeschaut und wir haben vielleicht auch noch nicht die richtigen Fragen gestellt, um die Jungs da auch nochmal mitzunehmen.
Ob Jungen oder Mädchen, für alle Kinder hält Britta Dalloff von der DRK nach dieser Studie fest.
Die Pandemie ist für Kinder und Jugendliche nicht vorbei, sondern wir leiden immer noch unter den ganzen Auswirkungen. Und die zentrale Erkenntnis, die ich daraus ziehe, ist, die Familien und auch die Kinder, die dürfen nicht alleine gelassen werden. Das ist alarmierend, da müssen wir reagieren.
Kinderarzt Ralf Möbus aus Bad Homburg kann sich da nur anschließen. Und weil Kinder und Jugendliche noch immer unter der Pandemie leiden, sei es wichtig, ihnen Sicherheit zu geben, dass es einen Lockdown in Kitas, Schulen und Universitäten nicht noch einmal geben wird.
Kinder und Jugendliche leiden unter den Folgen der Corona-Pandemie, vor allem Mädchen. Reporterin Anna Vogel hat darüber berichtet. Und wir bleiben thematisch bei Kindern und Jugendlichen. Seit Beginn des neuen Schuljahres im Sommer läuft es wieder etwas normaler an Hessens Schulen, zumindest in puncto Corona. Doch die Lernrückstände mancher Kinder und die Situation rund um die Geflüchteten aus der Ukraine, die jetzt hier zur Schule gehen, die sind schon eine Herausforderung für die Lehrerinnen und Lehrer. Reporterin Stefanie Hofmann berichtet aus dem südhessischen Weiterstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg.
Wenn an der Albrecht-Dürer-Schule in Weiterstadt ein Lehrer oder eine Lehrerin kurzfristig oder auch länger ausfällt, dann sorgt das für Stress. Eigentlich sollte es ganz einfach sein, die Stelle mit geeigneten Lehrkräften nachzubesetzen. Die Realität sieht aber so aus, dass es kaum ausgebildete Kräfte gibt, die vertretungsweise Unterricht abhalten können. Teilweise muss die Schule mittlerweile dafür sogar auf Abiturientinnen und Abiturienten zurückgreifen. Und in bestimmten Fächern wie Informatik oder Naturwissenschaften gibt es gar keine Lehrkräfte für den Unterricht mehr, sagt der Schulleiter Knut Hahn. Die Flüchtlinge aus der Ukraine machen die Situation auch nicht leichter.
Aus der einen Intensivklasse, die wir hatten, sind mittlerweile 3 geworden. Wir stehen jetzt knapp vor der 4. Da kommt ein Anruf und dann heißt es dann, morgen kommen 3 weitere. Und wir haben an der Stelle natürlich eine erhöhte Koordinationsaufgabe. Das heißt, wir sind sehr bemüht, nicht nur Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Nationen möglichst schnell in den Regelunterricht einzubinden. Das funktioniert natürlich nur über Sprache und das muss natürlich im Einzelfall dann immer koordiniert werden.
Und diese Koordination kostet Zeit, die Lehrkräfte eigentlich nicht haben, denn da sind sich fast alle einig, es gibt einen Lehrermangel. Hessens Kultusminister Lorz sieht darin aber kein wirkliches Problem.
Wir haben genügend Lehrkräfte zur Verfügung für die Unterrichtsversorgung. Auch hier kann es punktuell immer mal an einer einzelnen Schule ein Problem geben, wenn vielleicht in der Region gerade ein Lehrer mit der entsprechenden Fachlichkeit gesucht wird. Aber das ist ein Problem, das nicht so global ist, wie das im Moment in der öffentlichen Diskussion etwas reißerisch dargestellt wird.
Knut Hahn sieht das anders, denn er sagt, man brauche in ganz Hessen lange, um eine Lehrstelle zu besetzen. Und auch der Verband Bildung und Erziehung unterstützt das und sagt, dass in ganz Hessen aktuell rund 2000 Lehrstellen unbesetzt sind. Der Schulleiter führt das vor allem darauf zurück, dass immer weniger junge Menschen den Lehrberuf ergreifen wollen, denn es kommen bei gleicher Bezahlung und Stundenzahl immer mehr Aufgaben dazu.
Der Zeitaufwand wird deutlich höher, um bestimmte Dinge einfach auch sorgfältig zu dokumentieren. Der Gesetzgeber gibt es letztendlich vor. Da gehören dazu die Teamzeiten, die verbindlich sind, klassische Geschichten wie die Konferenzen, die anstehen, Fachkonferenzen, Gesamtkonferenzen. Und hinzu kommt der Bereich der Inklusion mit multiprofessionellen Teams. Es kommt hinzu den Erziehungsaspekt, dass auch in dem Kontext deutlich mehr Gespräche geführt werden, als es früher der Fall war.
Dazu kommen natürlich noch Klassenfahrten, Schülerpraktika, verschiedenste Präventionsprojekte und Verwaltungsaufgaben. Das sei nicht innerhalb der Arbeitszeit zu bewältigen, sagt Knut Hahn. Er ist überzeugt, wenn sich etwas ändern soll, müsse das Rekrutierungssystem der Lehrkräfte überarbeitet werden, damit es eben für alle Fächer genug Lehrerinnen und Lehrer gibt. Und das Land Hessen müsse außerdem anerkennen, dass Lehrerinnen und Lehrer eben nicht mehr nur unterrichten, sondern viel mehr leisten. Und das sollte auch honoriert werden.
Lehrer gesucht in Hessen und das bei immer mehr Aufgaben, die zu bewältigen sind, Stefanie Hofmann berichtete. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de.